Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
So schreit Imanol Alguacil Real Sociedads ersten Pokal seit 1987 raus. Er hat ja selbst gesagt, er geht jetzt in den Fan-Modus, vom Trainer-Modus in den Fan-Modus. Und das war so, glaube ich, der Moment nach dem Finale zumindest. Servus, hier ist Nils von Tiki-Taka. Ja. Jetzt bin ich gespannt, ob Alex auch im Fan-Modus ist.
Ich glaube, du hast unsere Hörer erstmal erschrocken, so wie du mich erschrocken hast.
Ja.
Mit einem gröhlenden Mann. Es klingt halt auch, als wenn er wirklich in der Kneipe gewesen wäre, hätte schon seine 10 Cervezas im Gesicht. Ja, und dann schreit er hier seinen Jubel raus. So ähnlich war es wahrscheinlich sogar. also das war nochmal der Einspieler des Spieltags, kann man ja nicht sagen. Es war ja kein Spieltagsspiel, es war ja Copa del Rey, also des Wochenendes. Der jubelnde, gröhlende Fan seines Vereins, Imanol Alguacil. Schöne Szene, ne?
Ja, sehr schöne Szene. Da wird man natürlich heute nochmal über das Pokalfinale, das historische Pokalfinale reden. Aber es gibt nicht nur schöne Sachen in dieser neuen Folge Tiki-Taka. Vom Aufreger des Spieltags sind wir, glaube ich, meilenweit entfernt. Das ist fast schon der Skandal der Saison. Darüber wird man reden. Natürlich auch das große Ding, Atletico gibt anscheinend die Meisterschaft wirklich noch aus der Hand. Jetzt hat sie auch Barca in der eigenen Hand wieder. Real ist dran. Das wird spannend. Wir wollen auch ein bisschen hinsichtlich Transfers schauen. Da kamen auch ein paar Fragen. Daniel, Leander, Robin haben uns gefragt. Der Niklas noch was bezüglich Präsidentschaftswahlen gefragt. Denn auch bei Real Madrid geht es da jetzt allmählich los. Und natürlich auch noch mal ein bisschen gucken. Champions League Vorschau. Jetzt ist es Montagnachmittag. Alex später noch im Einsatz. Wir haben ja beide gesagt, es wird ein ordentlicher, deutlicher Sieg wahrscheinlich von Barca gegen Real Valladolid. Ich glaube, du hast 3-0 getippt. Ich 4-0. Jetzt mit dem Patzer von Atletico.
Wenn die noch mal ein bisschen motivierter sein, Messi und Co. wahrscheinlich.
Genau so. Ja, fangen wir direkt an. Pokalfinale, oder?
Ja, fangen wir an, nachdem du schon die Hörer erschreckst mit dem Gröhlenden.
Den ich schon aufgeschreckt habe, den Haufen hier. Muss man natürlich noch mal sagen, dass Imanol Alguacil da so ausrastet, positiv natürlich. Das hat natürlich auch die Geschichte. Er ist mit Real Sociedad groß geworden, war dort lange selbst Jugendspieler, hat in der Jugend dort gearbeitet, war selbst auch im Verein, als Real Sociedad 1987 das letzte Mal die Copa gewonnen hat und dann jetzt 34 Jahre später den Verein zum ersten großen Titel seitdem zu führen. Er arbeitet ja, glaube ich, seit 2011 wieder im Verein, Jugendtrainer, zweite Mannschaft, jetzt seit 2018 die Profis. Das ist riesig. Gibt mittlerweile sogar schon Videos aus San Sebastian, wo er auf seinem Balkon steht und ein paar Fans unten in seinem Hof stehen und er da wieder die Menge anheizt und rumschreit. Also das ist, glaube ich, was Einmaliges, was da im Baskenland passiert ist durch diesen Sieg.
Man hat bei dem Video ganz klar gesehen, wie viel ihm das bedeutet. Denn es ist ja nicht mal freudetrunkener Jubel, es ist ja, mehr Erleichterung, Stolz, aber also es sind die Stolz, Gefühle, die man ihm ansieht, sind ja nicht mal freudetrunken, ne? Sondern es ist ja wirklich was ganz, ganz Besonderes. Schreit er, wie er es da rausschreit und auch Gestiken und Mimiken, wie man ihm das ansieht. Also er war ja zu Tränen gerührt sogar und das sah man auch da nochmal aus. Also es geht viral natürlich, weil es witzig ist und besonders ist, aber man sieht schon, dem bedeutet das so unfassbar viel, die Erleichterung, endlich mal wieder ein Titel, ist ja in Spanien so unfassbar schwer, ne? Mal einen Titel zu gewinnen, wenn du nicht Real, Barca oder Atletico oder Sevilla bist, also alle anderen Mannschaften gewinnen ja fast nie irgendetwas, dementsprechend bedeutet das dem Verein natürlich so unfassbar viel und ihm erst recht, weil er ja Urgestein von Real Sociedad ist. Also besondere Szenen. Ich habe mich persönlich übrigens auch für Real Sociedad gefreut. Ich habe denen die Daumen gedrückt. Ja. Mag die irgendwie ein bisschen mehr als die anderen Basken, als den Athletic-Club. Ich war nämlich in beiden Städten vor 3 Jahren, 4 Jahren, habe ich einen kleinen Trip gemacht. Und war in San Sebastian, auch eine tolle Stadt. Tolle kulinarische Sachen gibt es da. Ja, die berühmte Bucht La Concha. Tolle Aussicht gibt es da. Tolle Küche, wie gesagt. Und ja, irgendwie, ich habe denen die Daumen gedrückt. Also ich habe mich gefreut, dass sie gewonnen haben. Sportlich war das Finale jetzt natürlich nicht so prickelnd, wenn man ehrlich ist. Ne? Aber
nö, eine Szene im Endeffekt, ein Tor gewesen, ja. Aber auch da, glaube ich, hat mir Real Sociedad gefühlt immer ein bisschen mehr versucht zu riskieren, zu investieren, mehr eigene Männer am gegnerischen Strafraum. Da war Athletic lange zu vorsichtig und dann in einer Szene eben zu ungestüm. Das war eben diese 63. Minute, Ball in den Strafraum und dann irgendwie Inigo Martinez streckt das Bein raus, trifft Portu, Elfmeter, erst rote Karte, die wurde dann zurückgenommen, glaube ich, geht so auch in Ordnung. Ja, und dann hattest du, glaube ich, noch geschrieben, oh, Oyarzabal-Elfmeter, der hat in den letzten Wochen ja ein paar verballert, ja. Aber dieses Mal,
ich glaub, er hat,
war nicht auch gegen Barca sogar?
Ja, verballert. Ich glaube, er hat 3 seiner letzten 4 verschossen, gegen Barca in der Supercoppa, im UEFA-Pokal, im Europa League gegen Man United. Und ich glaube in der Liga auch, also quasi in 3 Wettbewerben jeweils ein und auch alle in den letzten Wochen. Deswegen dachte ich mir, oh wei, und jetzt im Finale und der Keeper von Athletic Bilbao ist ja, Unai Simon ist ja auch ein guter, hat ja glaube ich 2 im Halbfinale, hat er im jetzigen Halbfinale hat er, glaube ich, 2 gehalten, oder? Mhm. Oder was Viertelfinale? Weiß ich schon gar nicht mehr.
Keine Ahnung.
Zu viele Pokalwettbewerbe. Ich glaube, gegen Betis war es im Viertel- oder Halbfinale hat er 2 gehalten. Also ein guter Elfmeterkeeper. Darauf wollte ich hinaus. Dementsprechend dachte ich mir, oh wei. Aber gut gemacht. Ja, ansonsten fußballerisch vom Athletic Club zu wenig. Die waren unfassbar limitiert. Also sehr. Die wussten ja gar nichts mit dem Ball anzufangen, wenn man ehrlich ist. Das war schon dünn.
Halbe Stunde hatten sie noch Zeit, aber irgendwie, außer ein paar Flanken auf Raul Garcia, war da irgendwie nichts. Also das war dann tatsächlich enttäuschend. Ich hätte ihnen jetzt auch nicht ganz groß die Comeback-Qualitäten zugesprochen, aber ja, Real Sociedad hat ja auch nur noch gekämpft, viele Fouls, aber da hätte mehr kommen müssen von Athletic. Aber worauf ich hinaus will, dieser Sieg geht in Ordnung, aber betrachtet auf die komplette Saison 2019-20, die Pokalsaison, war das hochverdient. Da hatte ja Real Sociedad nicht nur diese Gala im Bernabéu 4-3 gewonnen, Isak, Ødegaard, auch Osasuna, Espanyol wurden geschlagen, dann im Halbfinale Mirandés. Und auf der anderen Seite, Athletic war ja mit Glück gegen Barca weiter so, Last-Minute-Goal, glaube ich. Mhm. Und auch, was war das, Granada, irgendwie nur durch die Auswärtstorregel. Also da
ich muss das auch nochmal nachlesen, weil das ja das letztjährige Pokalfinale war. Dementsprechend schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, welche Spiele es da gab und welche Gegner eliminiert wurden. Aber ich erinnere mich, das war als Mirandés eben bis ins Halbfinale kam als ganz kleiner Zweitligist. Ich glaube, in den damaligen Podcasts habe ich sie immer so ein bisschen mit Heidenheim verglichen. Von daher, jetzt erinnerte ich mich wieder und vor allem leider erinnerte ich mich daran, dass Bilbao eben Barca, ich glaube, da war es wieder in der 90. rausgeworfen hat. Im Ligaspiel haben sie ja auch schon in der 91., glaube ich, getroffen am ersten Spieltag. Das war ja die Saison und dann eben im Pokal dann auch. Auch ziemlich unverdient. Barca hatte, glaube ich, 2 Monsterchancen verballert. Dementsprechend, verdient auf die Saison gesehen, die Gala im Bernabeu, du hast es angesprochen, dieses 4-3, glaube ich, ging es aus.
4-3,
Mit Isak Doppelpack. Isak, warum sage ich immer Isak?
Isak,
verdammte Axt.
Kriege ich nicht raus.
Eine Anekdote fand ich noch besonders amüsant, jetzt nicht unbedingt für ihn selber, für den Spieler, aber an sich eine besondere Story. Inigo Martinez, der den Elfmeter verursacht hat, stammt aus der Jugend von Real Sociedad und ist dann zum Erzrivalen Athletic Bilbao gewechselt für, keine Ahnung wie viel Millionen, 30 Millionen, 40, irgendwie sowas. Also hat sich dem Erzrivalen angeschlossen, obwohl er eben aus der Jugend von Real Sociedad ist. Ja, und ausgerechnet er jetzt in diesem historischen Finale gegen Real Sociedad verursacht den Elfmeter. Eine besondere Note, ne, für ihn, für den Judas sozusagen aus La Real-Sicht.
Ja, hat sich danach natürlich fair abgeklatscht mit seinen Ex-Kollegen. Und das zeigt auch nochmal so diese ganze Brisanz oder diesen ganzen Stolz auch, die in diesem ersten baskischen Finalderby gesteckt hat. Ihr wisst ja, liebe Zuhörer, Athletic besteht nur aus Spielern, die irgendwie baskische Herkunft haben, wo zumindest irgendwie auch der Vater oder Mutter irgendwie im Baskenland daher stammen, und ähnlich ist es auch mehr und mehr bei Real Sociedad oder zumindest eine Mannschaft, die auch sehr abhängig ist von eigenen Talenten. Da wird natürlich mal ein Isak geholt oder ein Ødegaard, aber auch da steckt schon sehr viel eigene Canterano-Power dahinter, egal ob das ein Oyarzabal ist jetzt als Superstar oder Barrenetxea, so der nächste kommende Superstar. Auch deswegen war das Finale so besonders, und durch das Finale ist jetzt dann auch endlich die Herrschaft des FC Valencia beendet. 679 Tage ist es her, als Valencia Barca im Pokalfinale 2009 2019 geschlagen hat. Ja, 2020 kam dann Corona. Beide Vereine haben gehofft, dass es irgendwie noch was wird mit Fans. Nee, es sollte nicht sein. Und jetzt vor dem neuen Pokalfinale, ist es dann jetzt über die Bühne gegangen. 17. April, da aber kann Bilbao es besser machen. Da haben sie nochmal die Chance.
Es wird nicht leichter.
Königspokal. Fünf Pokalfinals haben sie alle verloren und da waren ja auch einige Finalniederlagen gegen Barca dabei.
Ja, ich glaube 3 allein jetzt in den letzten 10 Jahren, oder? Ich glaube, irgendwie sowas um den Dreh. Ja. Haben sie ja jeweils gegen Barca verloren. Ja. Sie haben jetzt natürlich die Chance, diesen Pokal endlich zu holen. Mhm. Aber es wird wohl noch ein wenig schwerer. Also ich glaube, der Zone-Kommentator hat es auch schon gesagt, wenn du schon so schwach fußballerisch spielst gegen Real Sociedad, die ja alles andere als gut in Form waren. Man sollte nicht vergessen, vor 2 Wochen haben die 1-6 gegen Barca zu Hause verloren. Stimmt. Also die kamen nicht in der tollsten Verfassung in dieses Finale. Man hat auch gesehen, fußballerisch war das auch von ihnen nicht so super prickelnd. Sie waren die bessere Mannschaft, ein bisschen organisierter und strukturierter, aber es war ja auch nicht sonderlich super prickelnder Fußball. Nee. Und wenn du gegen die schon so chancenlos bist, im Sinne von, dass du keine Chancen hast, also Torchancen, dann gegen dieses Barca in 2 Wochen, das macht auch nicht unbedingt mehr Hoffnung. Ne?
Ja, aber vielleicht kommt dann auch Barca wieder Athletics leicht passiven, zerstörerischen Fußball entgegen, wie im Supercopa-Finale, da hat es ja auch gereicht, aber da war noch der Trainereffekt, man hatte gerade Real Madrid geschlagen, da war vielleicht nochmal die Motivation noch höher, aber ja, sie sind eigentlich jetzt auch mal fällig, mal die Kupa zu gewinnen. Und nochmal will ich Iker Muniain eigentlich nicht so traurig sehen. Er hat aber auch den Pokal angefasst. Also das soll man ja nicht machen. Ich glaube, das macht dann
Sinn. Ich habe einen Tweet gesehen von einem Account, der hat geschrieben, er hat den Pokal deswegen vorher angefasst, weil er wusste, danach kann er nicht mehr anfassen, weil sie nicht gewinnen werden. Ja, so kann man es auch sehen. Aber es hat Pech gebracht und er hat da ja desillusioniert auf den Pokal geglotzt. Aber die Supercoppa hat er ja gewonnen vor ein paar Monaten. Ne? Ja. Von daher, sie haben ja immerhin mal was gewonnen. Für das nächste Pokalfinale ist übrigens für den Athletic Club auch deswegen wichtig, denn wenn sie gewinnen, spielen sie nächstes Jahr Euroleague. Und wenn sie nicht gewinnen, sieht es alles andere als gut aus. 10 Punkte Rückstand sitzt es auf Platz 7 aktuell. Just Real Sociedad hat diesen 7. Platz inne. Und wenn Barca also gewinnt, wird der 7. Platz zur Conference League.
Ja, wie letztes Jahr.
An die Conference League gehen.
Wurde nicht vergeben, ja.
Genau, dementsprechend ist das so die Chance auf die Europa League, die letzte, finde ich, denke ich, für Athletic Bilbao. Also doppelt wichtig quasi, dieses Pokalfinale.
Ja, okay, da kommt es dann am Mittwoch, glaube ich, zum nachgeholten Spiel. Die haben jetzt beide Mannschaften natürlich in der Liga ausgesetzt am Wochenende, aber dann am Mittwoch treffen sie
aufeinander. Direkt die Revanche gibt es jetzt ja in der Liga. Ja,
du hast 1-1 getippt, ich so auf einen 2-1-Sieg für Real Sociedad. Aber ich habe auch gedacht, dass sich irgendwie Athletic mit der Erfahrung ein bisschen abgezockter durchsetzen wird im Finale.
Dachte ich auch. So schwach hätte ich sie nicht erwartet. Gucken wir mal. Ja,
gucken wir mal. Okay, noch was zum Finale?
Nee. Wie gesagt, verdienter Sieger. Ich habe mich gefreut. Hat der Mannschaft, dem Trainer, dem Verein, der Region viel bedeutet. Leider ohne Fans wäre noch. Es gab ja trotzdem grandiose Szenen aus dem Baskenland, ne? Wie sie alle ihren Bus da verabschiedet haben. Und ich glaube, die Städte waren blau-weiß beziehungsweise rot-weiß getränkt mit Fahnen und allem. Ja. Also da war nicht so viel mit Corona-Abständen und Isolation und Quarantäne etc. Ist das so
eine Sache. Ja. Aber waren schöne Bilder, weil Corona alles geschmückt ist. Ja, kenne ich aus Madrid jetzt nicht, dass da viel irgendwie geschmückt ist.
Als ich in Bilbao war, ist es wirklich so. Am Spieltag, wenn du zum Stadion gehst, jeder zweite Balkon hat eine Fahne draußen oder auch irgendwelche Kneipen hängen dann irgendwelche Fahne oder Wimpel raus, alle laufen im Trikot rum. Das ist wirklich besonders. Also es ist echt wie so ein kleines Dorf, das sich dann verwandelt, Bilbao. Das war schon was ganz Besonderes, muss man schon sagen. Ja. Die leben ihren Verein schon sehr.
Ja, da auch gleich kurzer Hinweis von mir persönlich. Unsere englischen Podcast-Kollegen La Liga Lowdown, die stellen gerade aktuell die Vereine einzeln vor und ich war so gesehen ihr Real Madrid-Guy und durfte ein bisschen über die Spieltagsatmosphäre reden, dass das jetzt gar nicht so mega super geil ist wie vielleicht im Baskenland, habe ich da eben kurz berichtet. Also da ist die aktuelle Folge jetzt am Samstag online gegangen. Auf ihrer Twitter-Seite müsst ihr, glaube ich, ein bisschen runterscrollen. Aber wenn das wen interessiert, ist natürlich auf Englisch. Könnt ihr euch gerne anhören.
Und du hast dir erzählt, dass du immer im Viejo Chamartín deinen Chiqui Cola trinkst oder was? Rum-Cola?
Wenn dann meinen Cubata, Cola Libre. Aber ich habe gesagt, es ist immer eine schwierige Entscheidung vor einem Spiel, weil man nicht weiß, in welche Bar zuerst gehen, Kumpels treffen. Ja, das so zu meinem Arbeit. Ja, dann kommen wir jetzt zum sehr, sehr unschönen Thema, weil wir auch darüber sprechen müssen, finde ich. Ich war ziemlich schockiert, was sich da Sonntagnachmittag abgespielt hat in Cadiz. Da wurde das Spiel in der 36. Minute unterbrochen, weil sich Valencias Innenverteidiger Mukhtar Diakabi über eine bestimmte Sache aufgeregt hat, wo erst noch ziemliche Unklarheit herrschte. Man nicht genau wusste, was ist da jetzt passiert. Die Mannschaft ging dann mit ihm in die Kabine erstmal. Er blieb dann draußen. Es wurde bis zur Halbzeit weitergespielt. Und auch dann haben sich nochmal die Mannschaften, also Valencia und Cadiz, verständigt. Okay, wir bringen das irgendwie zu Ende, das Spiel. Ja, und es kam wohl zu einer rassistischen Äußerung von Juan Cala, dem Cadiz-Innenverteidiger. Da wusste man jetzt auch nicht so, nicht schnell, was ist. Ja, es steht natürlich Aussage gegen Aussage im Endeffekt und das hat mich schon mal ziemlich aufgeregt. Dazu kam dann noch on top, dass wohl Valencia mehr oder weniger genötigt wurde, weiter zu spielen. Wer war es? Luis Gaya, Kapitän, und auch Javi Garcia haben danach gesagt, von wegen, man hat uns gesagt, wenn wir nicht weiterspielen, könnte man uns die 3 Punkte oder noch mehr sogar abziehen. Da ist jetzt die Frage, wer hat das gesagt? War dann La Liga-Offizieller dabei? War das der Schiedsrichter oder oder auch nur jemand von Valencia selbst oder Abgeordnete? Egal. Da sind jetzt keine Namen gefallen. Aber wenn es zu der Nötigung schon mal kam, ist das der zweite Skandal neben dem Rassismus-Skandal. Aber ich bin dann eigentlich aus allen Wolken gefallen, als dann später am Abend der Radiosender Cope hat den Schiedsrichterbericht geteilt und da stand halt wirklich drin, also dass Diakabi hat dem Schiedsrichter berichtet, dass die Worte Negro de Mierda gefallen sind. Also du Scheißneger. Ja. Und das finde ich so unfassbar, dass ich eigentlich fordere, Juan Cala gehört eigentlich für mindestens 1 Jahr gesperrt. Wenn es so kam, natürlich gilt die Unschuldsvermutung, aber sowas denkt sich ein Diakabi ja nicht aus. Und Scheißneger ist wirklich das unterste, beschissenste, rassistischste, die größte Kackscheiße, die man überhaupt sagen kann. Also ich bin echt entsetzt.
Ja, ich bin leider nicht überrascht. Ich bin da etwas abgehärtet. In Spanien gibt es leider auch sehr, sehr ähnliche Strömungen wie in Deutschland mittlerweile. Ne? Diesen unschönen Rechtsruck mit dieser, wie heißt der, Fox-Partei, glaube ich, ne? Die da auch genau, wie die Fox. AfD Stimmung machen und die ekelhafte Ressentiments von ganz früher, ganz, ganz altgestrige Gedankengänge in den Menschen auch irgendwo, finde ich, hervorrufen. Und es zeigt sich mehr und mehr und immer wieder und immer häufiger. Und ja, der Fußball ist ja irgendwo auch ein Spiegelbild der Gesellschaft, ne? Und wenn jetzt jemand auf der Straße so denkt, dann ist das natürlich möglich, dass auch ein Fußballer so denkt. Und es kommt natürlich selten zum Tragen, aber in der Hitze des Gefechts rutscht es dann einem raus. Und er offenbart eben seine ekelhaften, rechtsgerichteten Gedankengänge. Und das passiert halt im Fußball auch, weil nochmal, Spiegelbild der Gesellschaft, ekelhaft, aber ist halt leider so. Weil, deswegen, ich bin da nicht so überrascht darüber, was da passiert ist, denn nochmal, in Spanien gibt es auch, die sind schon auch sehr, sehr konservativ, die Menschen da teilweise dementsprechend, ja. Das ist das eine, also ich bin einfach nicht so überrascht davon, nichtsdestotrotz, abartiger geht es halt gar nicht. Ja. Was soll man dazu sagen? Was noch rauskam ist, Schiedsrichter hat übrigens, also um es jetzt mal auf die sachliche Ebene zurückzubringen, was so vorgefallen ist und wie man damit umgeht etc. Schiedsrichter hat gesagt, er war nicht involviert in den Gesprächen, die Gaya aufgeschnappt hat, so von wegen, euch droht das und das, also ihr könnt das Spiel verlieren oder Punktabzug oder Geldstrafe. Das hat der Schiedsrichter gesagt, er war nicht derjenige, der irgendwie in diesen Unterhaltungen involviert war. Da gab es wohl auch einen Schiedsrichterreport. Und gleichzeitig Juan Cala hat, hat das bestritten, das gesagt zu haben. Ja. Jetzt sind wir halt beim Scheißthema Aussage gegen Aussage. Ne? Der eine behauptet was, der andere sagt, ich habe es nicht gesagt. Wie willst du es beweisen? Ich bin da voll bei dir. Sowas denkt sich ja kein Spieler aus. Nee. Keiner sagt, ich denke mir jetzt einfach mal eine rassistische Beleidigung aus. Es gab ja nicht mal eine Elfmeterszene oder eine Tätlichkeit, sodass du sagst, naja, irgendwie wird das damit erklärt, sondern da war ja nichts. Und dann eskaliert ja Diakabi so, also da muss ja irgendwie, müssen ja solche Worte gefallen sein. Nichtsdestotrotz, es gilt halt leider auch, oder was ist leider, es gilt die Unschuldsvermutung, du müsstest es ihm halt beweisen und dementsprechend, da sind wir halt beim Thema Mikrofone, die da aufgebaut sind, Schiedsrichter, Mitspieler, die müsste man halt befragen, Lippenleser logisch, irgendwie, ne, man muss es halt beweisen, ansonsten bleibt halt Aussage gegen Aussage und das wird halt einfach brutal schwierig, das irgendwie aufzulösen, denn ganz ehrlich, niemand will das ja auch wirklich auflösen. Also ich glaube, auch La Liga ist nicht wirklich daran interessiert, das aufzulösen. Die wollen das natürlich unter den Teppich kehren, weil sonst besudelst du dir dein komplettes Produkt. Und Cadiz will natürlich seinen Spieler nicht besudeln und nicht da in eine Ecke stellen. Die schützen ihren Spieler natürlich. Dementsprechend ganz, ganz schwieriges Thema, ne? Also ja, bezüglich Aufklärung.
Ich verstehe auch diese Resignation, die da bei dir auch ein bisschen mitmischen. Einfach das Sachliche. Es ist halt leider so und es ist irgendwo was keiner greifen kann, wo keiner was gegen machen kann. Aber ich kann das
ja, man könnte schon was gegen machen, nämlich indem man das beweist und dann den Typen halt wirklich ewig sperrt. Logischerweise von mir aus auch seiner Mannschaft Punktabzug gibt. Wie sehr das Cadiz wehtun würde, ist ja offensichtlich. Guck mal auf die Tabelle, ne? Die sind ja abstiegsbedroht, auch wenn sie jetzt gewonnen haben. Das waren brutale 3 Punkte. Aber es gibt schon Mittel, um das zu tackeln, aber eben du müsstest es halt wollen. Also du musst es aufklären wollen. Und ganz ehrlich, und auch da bin ich natürlich wieder sehr, ich glaube nicht, dass La Liga das aufklären will, um ehrlich zu sein. Die wollen das unter den Teppich kehren. Die wollen natürlich nicht, dass irgendwie Rassismus
zum Klassiko retten und dann ist wieder heile Welt.
Genau, so ein bisschen. Also die wollen ihr Produkt natürlich nicht besudeln, ihre Außendarstellung schützen und dementsprechend. Übrigens, wer ist Chef von La Liga? Javier Tebas. Wen der wählt, kann man nachgoogeln. Der hat auch einige Tendenzen in Richtung sehr konservativ zu sein, um so hinzusetzen. Und dementsprechend, da geht es ja halt schon los, ne?
Ja. Und trotzdem, es ist ja auch nicht, dass allein an diesem Wochenende gab es ja noch bei Tottenham, der Davinson Sanchez hat ja auch so eine Instagram-Story geteilt mit irgendwie Affen-Emojis und er hat geschrieben, nothing changes.
Jede Woche siehst du das, dass sich irgendein Spieler aus irgendeiner Liga beschwert, weil er auf Instagram beleidigt wird mit Affen-Emojis, mit Scheißhaufen-Emojis. Thierry Henry hat, glaube ich, vor 1 oder 2 Wochen gesagt, dadurch, dass das nicht getackelt wird auf Instagram, hat er all seine, also Copyright Infringement, wenn du ein blödes Video von Fußballspiel, ne, ein Tor hochlädst, zack, Copyright Infringement, wird dein Account blockiert oder gesperrt. Und bei Rassismus passiert nichts. Und dementsprechend hat Thierry Henry auch seine Social Media Accounts gelöscht, weil er gesagt hat, da tut sich nichts. Und auch das ist halt wieder ein Spiegelbild. Ne? Es wird halt nichts unternommen von Medien, von Firmen, von La Liga, von Instagram, von Accounts, von Firmen, egal von wem. Es wird immer irgendwie totgeschwiegen und dann Teppich gekehrt, bis Gras über die Sache wächst. Das ist einfach leider so und deswegen bin ich auch irgendwo desillusioniert dahingehend, dass da noch was passieren wird, um ehrlich zu sein.
Gespannt bin ich jetzt mehr oder weniger, weil Cadiz hat angekündigt, erstmal Cadiz hatte dann auch so noch so eine kleine Kommunikation veröffentlicht, aber das war auch sehr unkonkret, eigentlich nur Standardphrasen, wir sind gegen Rassismus und wir glauben, unsere Spieler sind nicht und so weiter, also gar nicht mal groß Namen gefallen und so weiter. Aber dann heute kam noch eine Mitteilung, dass es am Dienstag eine Pressekonferenz geben soll, also dass sich Kala da den Fragen stellt,
immerhin
mutig, später als nie.
Immerhin ein mutiger Schritt, muss man auch sagen, vom Spieler selbst. Denn nochmal, es gilt halt auch die Unschuldsvermutung. Ja. Also man sollte halt auch niemanden verurteilen, das kommt ja noch hinzu. Ne? Mhm. Und allein, dass er sich da stellt und dass er ein Interview gibt, ist schon mal eine gute Sache, denke ich, dass man sich stellt grundsätzlich. Also von daher warten wir das mal ab, bevor wir ihn vorverurteilen, aber nichtsdestotrotz, diese ganzen Statements sind halt easy geschrieben. Ne? Natürlich, jeder schreibt immer, ist gegen Rassismus und dies und das. Aber Taten sprechen halt mehr als Worte. Ne? Also in dem Fall Taten im Beispiel des Vereins, ne? Wenn Cadiz jetzt sagt, hier, wir haben mitbekommen, also wenn das intern aufgeklärt wird und Mitspieler sagen, wir haben das gehört, dass Cadiz dann beispielsweise den Spieler sperrt. Suspendiert.
Das wäre ein Zeichen.
Das wäre ein Zeichen, genau. Aber so ein Zeichen würde halt mehr wiegen als nur, wir sind natürlich gegen Rassismus. Ja schön. Ja. Kann jeder schreiben, ne?
Ja, ein paar Hashtags, ein paar T-Shirts bemalen und schon ist das wieder gut. Das ist die Prognose natürlich und dann, nächstes Wochenende ist Klassiko, da redet natürlich dann keiner mehr drüber. Es bleiben natürlich auch Bilder von dann einem bemitleidenswerten Diakabi, der da auf der Tribüne gesessen hat. Jetzt kann man diskutieren, musste Valencia wirklich unbedingt spielen oder hätten sie nicht sagen können, dann scheiß auf die 3 Punkte. Es stand ja 1-1 zu dem Zeitpunkt. Hinterher ist man da immer schlauer, je nachdem, wie viel Druck das war, wie man sich auch mit der gegnerischen Mannschaft da geeinigt hat, so komm, wir spielen weiter, was da auch klar war, ist ja dann Zeitdruck, Hektik, wer hat jetzt was gesagt und Emotionen dabei, also ganz schwierig da in dem Moment dann die Entscheidung zu treffen, komm, wir spielen weiter oder wir lassen es. Für Valencia geht es ja auch noch ein bisschen ums Überleben, jetzt naja. 33 Punkte, ein Punkt mehr als Cadiz, ja, wird schon reichen, aber...
Das ist halt das, ne? Wenn du Angst hast davor, dass du 3 Punkte abgezogen bekommen könntest, was ja eh schon ein Skandal ist, ne? Eine Mannschaft 3 Punkte abzuziehen dafür, dass sie sich gegen Rassismus aufstellt oder halt dann ein Zeichen setzt. Das ist ja schon der erste Skandal, dass diese Drohung in der Luft liegt, ne? Weil du bedrohst in dem Sinne den Falschen, nämlich das Opfer und nicht den Täter. Also das ist ja schon total paradox und geisteskrank falsch. Da geht es ja auch schon wieder los, ne? Dass das Opfer Angst haben muss vor Sanktionen, in dem Fall für seine Mannschaft. Also es gibt so viele Facetten, man könnte das, glaube ich, stundenlang besprechen und würde verschiedene Blickwinkel noch bekommen. Ich möchte nur nennen, wer sich mehr damit auseinandersetzen möchte, kann das auf Twitter tun. Ich habe einen schönen Thread von Colin Millar, einem englischsprachigen Journalisten, der in Spanien ist, geretweetet. Der hat, glaube ich, 30 Tweets dazu abgesondert. Wirklich tolle Beobachtungen, tolle Sachen, hat auch alles zusammengefasst, was die ganzen Statements etc., die Folgen, die es gibt oder geben kann. Also das kann man sich mal nachlesen, denn da alles andere sprengt hier leider unseren Rahmen dieses Podcasts. Aber nochmal im Endeffekt, ja, solange niemand nichts beweisen kann, gibt es jetzt ein paar Tweets, ein paar schöne Worte, wahrscheinlich ein T-Shirt, wie du es gesagt hast, und in einer Woche ist es vergessen. Immerhin muss man sagen, die Marca hat ein tolles,
das ist echt
tolles schön. Titelblatt rausgebracht.
Obwohl es ein anderes Thema gegeben hätte, Atletico-Niederlage, Meisterschaft,
haben sie das wirklich. Ist auch nicht alltäglich. Ich weiß gar nicht, haben wir es bei unserem Social-Media-Account getweetet? Ich glaube schon, ne? Du hast es getweetet und geretweetet, glaube ich.
Also dieses neu ist das Solo.
Genau, du bist nicht allein. Diakabi abgebildet, wie er da zerknirscht auf der Tribüne sitzt und die Marca ganz in schwarz gehalten. Also wirklich eine tolle Portada, ein toller Aufmacher da von der Marca, muss man auch mal lobend erwähnen, kommt ja auch nicht so häufig vor. Also eine schöne Sache, finde ich immerhin.
Ja, haben wir retweetet, genauso wie auch das Immanuel-Video. Also liebe Leute, schaut auf unseren Twitter-Kanal, da ist einiges los, haben wir auch nochmal unseren Bericht zu dem Vorfall, was da in Cadiz passiert. Genau. Aber dann würde ich sagen, fahren wir mit was Positivem fort. Jo. Auch wenn es vielleicht für Atletico-Fans jetzt die restliche Folge nicht so positiv wird. Aber gut, wir machen erstmal einen Break, dann sind wir gleich wieder zurück. Bis gleich. Ich fange mal mit was Kleinem Positivem an. Wir hatten ja wieder unsere Tiki-Taka-Sonderfolge, unser Q&A, wo wir verschiedene zeitlose Fragen von euch, lieben Patreons, lieben Zuhörern, beantwortet haben. Und positiv, da haben sich jetzt auch ein paar neue angemeldet. Den Andi Steindler, Mohamed Mohammadi und ich glaube den Florian Boll, da hat man schon begrüßt. Dann den Aki Hamilton gibt es noch, den kennt man von Twitter. Dominik ist dabei und Hakan Baha. Und da sind alles ziemlich gemischte Fans, also Hakan Barca-Fans. Der Aki ist Real Madridista, wie der Florian auch. Da haben wir ein paar neue.
Alex, ja. Ich habe den Daumen nach unten gerichtet. Nein, was ich übrigens cool finde, also Grüße natürlich an alle neuen Supporter. Schön, dass ihr dabei seid. Freut uns sehr. Was ich immer cool finde, ist, dass manche, wenn sie sich anmelden bei Patreon und uns supporten, gleich sagen, hi, ich bin der und der, ich bin übrigens Barca-Fan oder ich bin, oder ganz häufig auch, sorry Alex, ich bin leider Blanco. Das finde ich auch immer amüsant, das ist so ein bisschen dieses, ne, dass wir uns da ein bisschen die Waage halten bei den Fans, dass sie alles so ein bisschen mitmachen bei unserer kleinen Community. Amüsiert mich immer sehr, muss ich sagen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, die Blancos sind in Überzahl. Ja, ne?
Team Nils führt weiter.
Ich glaube auch. Wir haben es nicht nachgezählt, aber aus gutem Grund zähle ich nicht nach, weil ich Angst habe.
Zu Recht.
Nee, aber coole Sache. Also herzliches Willkommen nochmal an alle neuen Supporter und hört euch unbedingt, wer es noch nicht getan hat, die Sonderfolge an. Die ist ja extra für euch. Also da die nehmen wir extra für euch auf. Eure Fragen sind da ausführlichst beantwortet. Ich glaube, 1:20 oder so geht die Patreon-Folge. Also wer die Folge noch nie angehört hat oder wer sie nicht anhören kann, weil er kein Patreon ist, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt.
Anmelden. Was ist das Thema? Dir wird Angst und Bange vor den vielen Madridistas. Ja, mal gucken, wie es jetzt den Rochi Blancos geht, weil wie die Angst und Bange haben vor den Kühles, vor den Madridistas. Das war mal wieder ziemlich wenig am Sonntagabend von Atletico. Und ich hatte schon mal geschrieben, es wäre in meinen Augen ein Epic-Fail, wenn Atletico das Ende Januar 10 Punkte Vorsprung hatte, eine Partie sogar noch in der Rückhand,
ja,
wenn sie diese Führung noch aus der Hand geben. Und danach sieht es aktuell aus. Ich glaube, schon am Wochenende gegen Betis könnte es soweit sein. Es kommt noch zum direkten Duell mit Barca am drittletzten Spieltag. Also irre, wie da Atletico sich anstellt mittlerweile.
Ich habe es heute in einem Artikel zusammengefasst auf Barca-Welt, was das tabellarisch so bedeutet. Barca war Anfang Januar nur Tabellenfünfter und hatte 11 Punkte Rückstand auf Atletico Madrid.
Mhm.
Ich glaube, kein Barca-Fan hat zu dem Zeitpunkt realistisch an die Meisterschaft geglaubt. Und ich glaube, 11 Punkte plus ein Spiel, bin mir jetzt nicht sicher, aber zumindest es waren 11 Punkte tabellarisch. Das war schon heftig und Atletico hat ja alles dominiert oder zumindest fast jedes Spiel gewonnen in der Hinrunde. Also es sprach ja wirklich wenig für diesen Einbruch, für diesen Super-GAU fast schon. So die Punkte zu verspielen in so kurzer Zeit vor allem, in 3 Monaten. Seitdem hat Barca 13 Ligaspiele absolviert, 12 davon gewonnen im Jahr 2021. Atletico hat 6 seiner 15 Ligapartien nicht gewonnen. Das ist schon heftig.
Das ist heftig. Also, wir hatten ja noch im Januar auch geredet, oh, sie haben auch diesen Meisterdusel, da gab es diese knappen späten Siege gegen Alaves, Eibar, glaube ich. Dann gab es halt mal diesen Knacks, die 2 Patzer gegen Levante, aber irgendwie haben sie einfach nicht wieder in die Spur gefunden. Zu diesem starken Hinrundenfußball mit auch so schnellen Steckpässen in die Spitze, einfach Tempofußball, wo es auch mutig nach vorne geht. Mittlerweile ist das einfach wieder, Simeone sagt seinen Jungs, bleibt in eurer eigenen Hälfte. Mhm. Ja, irgendwie versucht Suarez zu bedienen, aber der ist natürlich allein auf weiter Flur auch completely lost. Also ich weiß nicht, was Simeones Strategie da mittlerweile ist. So einen nicht ängstlichen Fußball, aber einfach wieder so einen zurückhaltenden, passiven Fußball.
Ja, sehe ich auch so.
Sevilla hätte ja schon viel früher führen können. Ocampos mal wieder einen Elfmeter verschossen.
Ja, wieder schwach geschossen. Komplett umplatziert, nur diesmal nach rechts umplatziert, nicht nach links, aber genau dahin, wo du Elfmeter keinesfalls schießen darfst. Also Katastrophe.
Ja, da hätten sie schon wach werden sollen.
Ja. Aber im Nachhinein kannst du natürlich sagen, wäre der Elfer mal lieber reingegangen, weil dann wären wir wenigstens aufgewacht, also aus Atletico-Sicht, ne? Weil so haben sie ja weiter gedöst und geschlafen. Denn ich bin völlig bei dir, das war halt nichts von Atletico wieder. Also wirklich, ich habe zwischenzeitlich gedacht, als ich das Spiel geschaut habe, da spielt irgendwie der Tabellenneunte, für den nach oben und unten nichts mehr geht. Also wirklich wie so ein Mittelmaß-Team, das 15 Punkte Rückstand auf die Euroleague und 15 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze hat und sich jetzt am 30. Spieltag oder so oder 29. denkt, es geht ja eh nichts, schwerer Gegner, heute soll es halt mal nicht sein. Also wirklich.
Oh, ein Punkt in Sevilla halten ist doch ein super Ergebnis.
Ja, so ungefähr. Also
wirst du nicht Meister.
Nee, so wirst du nicht Meister. Also, da stimmte die Einstellung und die Taktik oder schon nicht. Also sprich, dass du es offenbar sagst, wir spielen auf 0-0 und gucken mal, ob es in der 75. wenn es noch 0-0 steht, vielleicht setzen wir mal einen Konter. So irgendwie. Mhm. Also, das ist doch zu wenig für einen Tabellenführer, der noch davor die Chance schlechthin hat, Meister zu werden, die noch nie besser war in den letzten, keine Ahnung, 30 Jahren oder was.
Ja.
Also wann hatte schon mal irgendjemand, der nicht Real und Barca war, 10 plus Punkte Vorsprung?
Ja.
Also verstehe ich nicht.
Deswegen wäre es ein Epic Fail. Noch haben sie 3 Punkte auf Real und wenn Barca heute gewinnt, ist es noch 1 Punkt Vorsprung.
Ja.
Mal schauen. Also, jetzt könnte natürlich auch der eine oder andere sagen, ja, es gab aber auch strittige Entscheidungen gegen Atletico. Das Ocampos-Handspiel vor dem Tor, dann hatte ja noch Diego Carlos so im Grätschen Ball an die Hand, sonst wäre Llorente durch gewesen. Correa die dicke Chance vergeben, wie auch schon gegen Levante und gegen Real. Also es könnte theoretisch konjunktiv, aber das ist doch auch nichts, worauf man sich verlassen kann. Das ist doch nicht mehr das Atletico aus der Hinrunde.
Nee.
Das ist teilweise echt guten Offensivfußball. Ja, jetzt auch wieder ein paar Verletzungen, Joao Felix kurzfristig ausgefallen, aber ich bin echt erschüttert fast schon.
Ich glaube, über dieses Handspiel müssen wir kurz sprechen, denn also es war ein offensichtliches Handspiel, das musst du unbedingt abpfeifen. Atletico war ja im Ballbesitz. Ich glaube, Trippier war es, der einen Flankenwechsel machen wollte. Ball von Ocampos mit der Hand abgefälscht. Dadurch gewinnt Sevilla den Ball. Dann Gegenstoß und dann Gegentor. Aber ich glaube, dass zwischen Balleroberung durch das Handspiel und eben dem Tor waren 47 Sekunden oder irgendwie sowas. Also
nicht unmittelbar.
Zwischen 40 und 50 Sekunden. Und es war genau nicht die Unmittelbarkeit. Also wenn du den Ball quasi an der gegnerischen oder am gegnerischen 16er so eroberst durch dieses Handspiel und danach ein Pass und dann ein Tor, dann wird es garantiert abgepfiffen.
Ja. Ja.
Dann greift auch der VAR ein und sagt ja hier, durch dieses Handspiel kam dann die Torchance und dann das Tor. Aber es war halt, ich glaube, in der gegnerischen Hälfte, also in Sevillas Hälfte, wenn ich mich nicht komplett täusche, oder zumindest da an der Mittellinie. Und es war nicht diese Unmittelbarkeit oder Mittelbarkeit gegeben.
Deswegen greift der VAR nicht ein.
Genau, deswegen greift er nicht ein. Nichtsdestotrotz natürlich brutales Pech für Atletico. Denn nochmal, es war ein glasklares Handspiel. Es war auch für mich kein angeschossenes Handspiel, sondern er springt ja da rein mit dem angewinkelten Arm. Der will, ich glaube, Ocampos will den Ball ja sogar mit dem Arm blocken. Von daher, das musst du ja, wenn du es, also normalerweise musst du es sehen und einfach abpfeifen und dann dann passiert das Tor nicht.
Ja.
Also das muss man schon auch sagen. Atletico hatte da natürlich Pech. Aber ich fürchte, der VAR kann dann nicht mehr so viel machen, weil es zu lang her war bis zum Tor. Also diese 45 oder irgendwas Sekunden sind halt liegen zu weit zurück.
Aber danach gab es eben noch einige Möglichkeiten für Atletico, diese Situation zu klären. Aber das Tor war halt auch einfach für mich ein richtig geile Bude. Also Koundé ja schon mit initiiert, rübergelegt auf Navas. Der findet Suso, Rakitic, Hacke, Doppelpass mit Suso. Der schickt Navas rein in den Strafraum, Flanke, Acuña mit dem Kopf, da auch völlig frei gewesen. Also da hätte Atletico schon hier und da intervenieren können. So ist das für mich ein Golasso, aber natürlich mit einem sehr großen Beigeschmäckle, dass das Tor eigentlich nicht zählen dürfte.
Absolut. Sehe ich auch so. Aber unterm Strich bleibt er trotzdem, Atletico hat ja verdient verloren. Also klar, unglücklich wegen diesem Handspiel, aber ja hoch verdient, denn es war ja von hinten bis vorne zu wenig. Nochmal diese Korea-Chance, kurz vor Schluss, klar, da kannst du einen Ausgleich machen, aber es war ja eigentlich die einzige wirklich gute Torchance.
Er muss so noch den Linksschuss.
Stimmt, den habe ich vergessen. Du hast recht, das ist auch eine, also im Endeffekt zwei Monsterchancen, klar, dann musst du fast schon dein 1-1 mitnehmen, aber fußballerisch war es ja trotzdem viel zu wenig. Also klar, zwei gute Chancen, aber in 90 Minuten zwei Chancen und sonst nichts. So wirst du halt nicht Meister. Ne? Vor allem nicht mit der Einstellung.
Atletico hat an sich noch das vermeintlich einfachere Restprogramm von den anderen beiden Kandidaten. Jetzt geht es zwar am Wochenende zu Betis, also erneut in Sevilla, dann Huesca, Bilbao, Eibar, Elche, alles schlagbar. Dann 35. Spieltag Barca, dann kommen noch Real Sociedad, Osasuna und am letzten Spieltag Valladolid. Also ist theoretisch noch alles machbar. Jetzt Simeone hat ja schon in der Hinrunde diesen Barca-Fluch beendet. Erster Sieg für ihn gegen Barca in der Liga. Aber ich habe da wenig, was heißt Hoffnung? Natürlich wünsche ich mir jetzt keine Atletico-Meisterschaft, aber eigentlich muss das reichen. Aber in der aktuellen Form können die am Ende auch Dritter werden. Und dann gibt es wieder irgendwie das Barca-Real-Duell.
Ja, Betis wird auch schon brutal schwer. Sechstbeste Heimmannschaft Betis, 8 der 14 Spiele gewonnen zu Hause und die sind auch richtig gut drauf. Jetzt war klar nur ein 1-1 in Elche, aber trotzdem, die beißen sich da oben fest, wollen unbedingt Fünfter werden, haben sehr, sehr gute Chancen, sind ja, glaube ich, aktuell sogar Fünfter, genau. Dementsprechend, die wollen in die Europa League, geben dafür alles und sind auch aktuell gut in Form. Also da zu gewinnen wird auch schon mal brutal schwer. Vor allem, weil im Angriff Betis ja auch jede Mannschaft knacken kann. Also die sind gefährlich. Also auch da musst du fast schon davon ausgehen, dass Betis mehr Ballbesitz haben wird und dass sich, wenn es blöd läuft, ein ähnliches Spiel ergibt wie jetzt gegen Sevilla, ne? Wo Atletico quasi gegen den Ball abwartet und Betis das Spiel macht. Und dann sind wir vielleicht in einer Woche wieder beim Thema, warum macht ihr so wenig Atletico? Ne? Warum so abwarten? Warum so ängstlich? Warum so zaghaft? Kann uns in einer Woche genauso drohen bei dem Spiel.
Ja. Schauen wir mal. Ich würde mal rüberschauen zu Real Madrid. Die haben ja Pflichtaufgabe Eibar mehr als souverän gelöst. Statt 2-0 hätte es am Ende auch 6-0 stehen können. 3 Abseitstore. Benzema, dieses Geschenk am Anfang gegen Dimitrovic vergeben. Asensio an die Latte. Casemiro hätte Elfmeter kriegen können. Aber am Ende steht da auch ein sehr verdienter 2-0-Sieg. Und es zeigt
sich. Mit ihrem Lieblingsergebnis übrigens.
Ja,
ich glaube, Real hat 7-mal in der Saison schon 2-0 gewonnen.
Das,
wenn ich mich nicht täusche. 7, glaube ich.
Kommt hin. Ja. Haben auch beide ja getippt.
Ja, natürlich. Ja.
Und das ganz Wichtige für mich in diesem Spiel war, Real hat nicht nur einen Scorer, der in Form ist, Benzema, sondern jetzt auch Asensio. Drittes Spiel hintereinander getroffen. Das macht mir dann auch Hoffnung auf Liverpool, auf den Klassiker, auf alles das, was so kommt. Hazard hat jetzt mittlerweile schon wieder mit der Mannschaft trainiert, wurde jetzt nicht in den Kader berufen gegen Liverpool. Das finde ich auch gut. Das nimmt nochmal ein bisschen den Druck. Vielleicht ist er dafür dann gegen Barca im Klassiker Clásico zurück, ähnliches bei Carvajal. Aber so, Zidane hat jetzt mehr und mehr auch die Qual der Wahl. Eigentlich fehlen nur Ramos, Carvajal und eben Hazard jetzt gegen Liverpool.
Nur, das sind halt drei absolute Säulen. Ja. Ne? Also Schlüsselspieler und Topspieler, auch wenn sie fit wären. Ja,
aber auch Nacho in Topform, Lucas Vázquez macht das rechts richtig gut, lässt Otto Diosolo überhaupt keine Chance, mal zu einem Einsatz zu kommen.
Naja gut, der hat ja auch nicht, generell nicht die Qualität für den Verein. Ne? Also das ist ja eher so ein, der könnte mal zu Osasuna und Co. verliehen werden, finde ich. Da eine Saison oder zwei spielen, TTM A gut und B wäre das wahrscheinlich unterm Strich eher sein Niveau, wenn man ehrlich ist. Ne?
Gar keine Frage, ganz klar. Mein Wunsch ist ja auch an sich, dass man sich einen Hakimi zurückholt, genauso auch einen Reguilón, damit man da auch mehr häufiger auf das 3-5-2 setzen kann oder auch mal gegen Barca könnte ich mir wieder das 4-3-3 vorstellen.
Beiden hättest du nie gehen lassen dürfen. Ne? Das war auch ein bisschen kurz gedacht vom Kollegen Perez.
Ja, verkaufen, dass jetzt Carvajal auch irgendwie 70% der Saison verpasst, verletzt, lässt sich mal einfach sagen. Für Otto Diosola kam kein Angebot, dann bist du den auch nicht wirklich losgeworden.
Ja, klar.
Hinterher bist du immer schlauer.
So ist es.
Aber Hinblick auf Champions League Liverpool, hast du auch gesagt, das ist ein 50-50-Duell?
Ja, bleibe ich bei. Bleibe ich bei dem Tipp. Liverpool hat sich jetzt zwar stabilisiert, Real ist stabil, überzeugt gegen die Kleinen eher nicht so häufig, weil es, finde ich, wahrscheinlich motivatorisch immer nicht so stimmt. Aber gegen die Großen jetzt in der Champions League, da musst du einfach mit ihnen rechnen, da sind sie vor allem abgezockt. Und bei Liverpool ist das Problem nach wie vor die Abwehr. Ne? Die haben eine Abwehr, die ja wahrscheinlich die vierte Abwehr überhaupt ist, also das vierte Abwehrpärchen von der Klasse her. Das ist die große Achillesferse. Vorne, klar, Salah, Mané, Jota ist richtig gut drauf, die können dir immer wehtun, aber hinten gegen diese Abwehr kann Benzema auch immer mal 1, 2, 3 Tore schießen, muss man auch sagen. Dementsprechend, wenn Real motiviert ist, muss man ihnen sowieso fast alles zutrauen, also den Titelgewinn traue ich ihnen jetzt nicht ganz so zu, weil ich da andere Mannschaften sehe, die besser sind, aber...
Zumindest vor allem offensiv.
Ja, zumindest so, Bayern genau, City. Genau, die beiden meinte ich ja. Aber gegen Liverpool, das hinten angeschlagen ist und das in der Saison sehr, sehr viele Spiele verloren hat, könntest du dich schon durchsetzen. Ich meine, du musst ja nicht mehr gewinnen, um dich durchzusetzen. Ne? Irgendwie so ein 1-1-2-2 oder 0-0-1-1 reicht ja auch. Ne? Ja, auswärts zur Regel.
Ja. Zuletzt gab es schon die drei Siege am Stück. Das gegen Arsenal sah auch richtig gut aus. Da hat auch das Offensiv, das Gegenpressing wieder funktioniert. Dann Jota eingewechselt, 2 Tore gemacht. Aber vor diesen drei Siegen wurden eben 6 von 8 Spielen verloren. Da irgendwie dieser Heimfluch auf einmal ist da entstanden, wo plötzlich gar nichts mehr wirklich geklappt hat.
Die Einreiseprobleme gibt es jetzt keine mit Engländern, ne?
Nee. Im Di Stefano und wird in Anfield sein nächste Woche.
Weil das war ja davor das Problem, dass die Engländer nicht nach, also vor der Länderspielpause
im Achtelfinale gab es die Reisewarnung.
Genau.
Jetzt im April
nicht gut, mehr von dem.
Gut zu wissen. Also,
dann fast schon Vorteil, dass Real Madrid in Anfield ran muss, weil ja die Bilanz zuletzt so schlecht war von Liverpool, ne, an der Anfield Road.
Ach so, meinst du? Ja. Gut, die sind in Budapest heimstärker als
in genau, Anfield. Ja. Genau.
2 Siege dort gegen Leipzig, aber da kommt natürlich dann auch dazu, ohne Fans, glaube ich, wird sich da Real Madrid schon auch vielleicht besser wohler fühlen.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Topspiel so oder so.
Ja, das ist schade, das stimmt schon auch. Was wären das geile Spiele an der Anfield Road mit Fans? Mhm. Das wäre schon ein Highlight, ey.
Ja. Hätte lustig werden können. Aber Real in Topform mittlerweile wieder, jetzt auch 11 Spiele ungeschlagen, 9 Siege darunter. Es läuft mittlerweile auch mehr und mehr offensiv. Vinicius jetzt auch eingewechselt, direkt eine Vorlage gemacht. Also da geht schon mehr. Da vertraue ich jetzt mittlerweile den Leuten vorne mehr als noch vor ein paar Wochen, wo man nicht betteln musste, dass vielleicht Casemiro irgendwie einen Kopfball reinsetzt. Also da bin ich echt gespannt, was das gibt. Trotzdem wäre mein Tipp aber, dass gar keine Tore fallen im Hinspiel, dass es doch mehr ein Taktieren wieder wird. Liverpool wird pressen, irgendwie Druck machen, aber dann hast du eben Modric und Kroos in auch richtig guter Form. Ähnlich wie gegen Atalanta werden die erstmal den Ball halten, vielleicht spielt auch ein Isco. Hauptsache erstmal Ballkontrolle, Sicherheit ausstrahlen, den Gegner laufen lassen, dass vielleicht Real erstmal die Ansage hat, kein Auswärtstor. Vorne kann immer mal einer durchrutschen, ein Konter auf Vinicius, aber dass man da auch vielleicht eher auf 0-0 geht.
Genau. Das, wenn auch nicht genau dieses Ergebnis, aber genau diese Ausgangslage oder diese Herangehensweise habe ich auch prognostiziert. Ich habe ja noch einen anderen Podcast, Talk und Tipps heißt der. Da blicken wir auch unter anderem auf die Champions League-Spiele. Und da habe ich auch gesagt, ich glaube, es wird ein sehr viel Taktieren geben, beide Mannschaften sehr vorsichtig. Keiner will den einen Fehler machen, keiner will in Rückstand geraten. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wenig Tore fallen, auch wenig Toraktionen gibt, weil beide einfach auf Sicherheit bedacht sind Real häufig ja sowieso, hat man ja auch gesehen, in zahlreichen Heimspielen, dass es lieber safe spielen, weil sie wissen, diese eine Chance bekommen wir hinten raus, sind wir abgezockt und, genau. und eiskalt und dieses eine Tor können wir machen, auch wenn es in der, keine Ahnung, 83. ist oder so, das würde denen ja reichen. Musterbeispiel ja in Bergamo, ne? Da waren sie in Überzahl und haben trotzdem mit einer Bierruhe weitergespielt, keine Hektik und haben dann eben ihr Tor gemacht und ich glaube Liverpool weiß natürlich um ihre Abwehrschwäche und die wollen halt auch zuvorderst wahrscheinlich kein Gegentor kassieren und die werden jetzt als Auswärtsteam in Hinspiel nicht so brutal viel riskieren. Dementsprechend, ich erwarte tatsächlich auch eher wenig Tore und ich rechne irgendwie mit einem Unentschieden. Also ich glaube, aber ich tippe 1-1.
Ja, was tippst du dann konkret? Ich sage 0-0.
Ja, 1-1.
1-1, ja. Nicht verstanden. Okay. Ja. Gut, dann wäre das so, glaube ich, fast der Real Madrid-Block. Wir haben nämlich noch einen kleinen Hinweis und eine Frage bekommen vom Niklas Kampmann, unserem Ray. Der hat uns darauf hingewiesen, Präsidentschaftswahlen in Barcelona, ihr habt es geschafft, jetzt geht es ja auch in Madrid los. Perez wurde 2017 im Amt bestätigt, konkurrenzlos, so gesehen gab es da gar keine Wahl. Jetzt soll es wieder soweit sein. Real Madrid hat da jetzt das, wie gesagt, den Wahlvorstand berufen, eine Wahl einzuleiten und jetzt die möglichen Kandidaten, wer möchte, können sich bis zum 12. April melden. Und er hat uns da schon geschrieben, der Niklas, dass Enrique Riquelme, das ist ein 32-jähriger Unternehmer, dass er wohl da Perez herausfordern
will. Der hat dein Alter.
Ja, mein Alter. Der hat wohl ein bisschen mehr schon verdient als ich in meinem Leben. Aber gut, es gab auch mal Vicente Boluda, das ist ein ehemaliger Interimspräsident von Real, der hatte sich vor einem Jahr mal mit Interviews ein bisschen stark gemacht oder in Stellung gebracht, aber der hat mittlerweile, sieht er wohl eher ab, sich da, reinzubringen. Es gibt bei Real Madrid natürlich auch, wie in Barcelona, auch bestimmte Anforderungen bezüglich Mitgliedschaft. 20 Jahre muss man Socio sein. Ich glaube auch 15% der Ausgaben muss man als Eigenkapital mit reinbringen. Das sind dann auch so um die 100 Millionen oder sowas. Wie bei Barca sind auch bei Real nur die Socios, rund 100.000 Mitglieder, wahlberechtigt. Aber worauf ich eigentlich hinauskomme, ich glaube, das können wir uns eigentlich schon sparen, überhaupt darüber zu reden, denn Perez wird sich das nicht nehmen lassen, im Sinne von, der will das neue Bernabeu natürlich einweihen, eröffnen, die Schärpe durchschneiden im Winter 22. Also ich glaube, jeder Konkurrent, der da jetzt irgendwie Geld ausgibt für Wahlkampf und Plakate irgendwo, das kann er sich eher sparen für dann vielleicht 2025.
Papa Perez will gegen Papa Laporta in die nächste Runde gehen, glaube ich. Dazu wird es kommen,
Damals schon. Also das nur so kurz als Ausreißer zu Präsidentschaftswahlen. Noch gibt es keine offizielle Bewerbung, deswegen könnte es sein, dass auch Perez erneut konkurrenzlos im Amt bestätigt wird, sofern er will, aber ich nehme mal an, hat schon nochmal auf Lust auf Four More Years. Aber vielleicht gibt es doch was von eben Enrique Riquelme, dem 32-jährigen Unternehmer. Ja, das wäre dann der Real Madrid und auch Atletico-Block. Es ist noch ein bisschen mehr in La Liga passiert. Das schauen wir uns gleich nochmal an, auch Thema Transfers nach einem Break. Ich fange gleich mit noch einer positiven Halleluja-Kunde an. Es gab ein großes Comeback am Wochenende. 435 Tage und 2 Knieverletzungen später. Und wer ist zurück, Alex?
Boah, jetzt erwischte mich auf dem falschen Fuß.
Jimmy Avila.
Ach so, ja klar. Ach, ja, an den hatte ich jetzt nicht gedacht. Ja, natürlich. Wir haben seine doppelte Knieverletzung reichhaltig betrauert in diesem Podcast.
Ja.
Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Ja, stimmt. Klar, er ist endlich wieder zurück. Letztes Mal war er auch schon zurück und es hielt nur, keine Ahnung, wie lang, 2 Wochen oder was. Und verletzte er sich erneut, aber ich glaube am anderen Knie, wenn ich mich nicht täusche. Also ich glaube, er hatte jetzt Kreuzbandrisse in beiden Knien. Binnen 1,5 Jahren jetzt quasi. Also schön, dass er zurück ist. Hoffentlich, wir drücken die Daumen, hält jetzt das Kreuzband.
Hält das auch,
oder halten Sie
die Kreuzbänder. Die Torhüter haben auch gehalten in diesem Duell Osasuna gegen Getafe. Wir haben beide 0-0 getippt und das war ziemlich obvious. Es ist auch 0-0 ausgegangen. Wir wissen beide Mannschaften aktuell überhaupt nicht, wie man Tore erzielen soll. Gut, dass da jetzt Jimmy Avila zurück ist. Mal gucken, was das bei Getafe auch noch gibt. Die sind jetzt auf den 15. Rang abgerutscht. Osasuna mit einem Punkt mehr auf Rang 14. mal gucken, denn die anderen da unten, die ja, legen nach oder zumindest die fast schon totgesagten Elche und Huesca, die punkten. Elche das 1-1 geholt gegen Betis und Huesca sogar gewonnen und das auf durchaus beeindruckende Art und Weise. Für mich wäre so das Spiel des Spieltags eben das Sevilla-Golasso gewesen, weil es eine schöne Kombination war, Rakitic-Hacke, bam, bam, bam. Aber für dich ist es?
Rafa Mirs Lupfer zum 2-0, finde ich. Ich liebe Lupfer, muss ich dazu sagen. Ich habe da eine Schwäche. Und aus vollem Lauf, aus, keine Ahnung, 15, 14 Metern, überchippt er den Torhüter nach tollem Steilpass. Also es war wirklich ein tolles Kontertor von Huesca, ein wunderschönes Tor und eben auch ein absoluter, ja, ein Big-Point-Tor, wenn man so möchte. Das 2-0 gegen Levante. Big-Point deswegen, weil sie jetzt endlich hier kleinen Sprung gemacht haben auf Rang 18 und nur noch 2 Punkte Rückstand auf Elche, also auf den rettenden 17. Platz. Von daher, Huesca lebt wieder. Ja. Und Gleiches kann man für eine andere Mannschaft eher nicht so sagen, nämlich von Alavés kann man das nicht behaupten. 1-3 gegen Celta zu Hause verloren, die sind jetzt Letzter. Klar, nur 3 Punkte Rückstand auf Elche, also auch da ein Sieg und alles ist drin. Oder irgendwie 2 Spiele mal nicht verlieren oder so, ne? Aber es sieht halt brutal düster aus für Alavés. Also Hoffnungen hat man da keine aktuell. Ich glaube, sie sind seit 7 Spielen ohne Niederlage, wenn ich mich nicht täusche, 6 oder 7, davon einen Punkt geholt. Das sieht stark nach Abstieg aus.
Ja, Real Madrid geärgert, Barca geärgert in der Hinrunde noch.
Aber ja, stimmt.
Irgendwie Trainer gewechselt im Januar und trotzdem Abelardo kriegt da wenig hin. Und es heißt wohl auch, da könnte wieder was passieren auf dem Trainerstuhl. Wen hast du als möglichen Kandidaten
schon aufgeschrieben? Javi Calleja. Ich glaube, der war bei Villarreal unter anderem und bei Celta, wenn ich mich nicht täusche. Den hat wohl Alavés auserkoren. Also Abelardo eigentlich so ein kleiner Held im Baskenland. Er hat es hier nämlich vor 2-3 Jahren vom Abstieg bewahrt und gute Leistung gezeigt, das Optimum rausgeholt, ist dann, glaube ich, zurückgetreten, kam jetzt zurück als Retter und hat einen Sieg geholt in, ich glaube, waren es 11 Spielen, irgendwie sowas.
Ja, sowas.
Also von 11 Spielen einmal gewonnen, 2 Unentschieden, sonst nur Pleiten. Und dementsprechend wird auch er jetzt voraussichtlich entlassen werden, voraussichtlich in der Woche, zumindest schreibt das die Marca. Da muss man gucken, was passiert. Also noch ist es noch nicht passiert, aber es heißt, Calleja soll da Alavés irgendwie von dem Abstiegs retten, denn aktuell unter Abelardo habe ich da ehrlich gesagt keine Hoffnung. Also ich hätte gedacht, dass sie sich unter ihm retten, weil er eben einen guten Job gemacht hat bei seiner letzten Amtszeit dort, aber aktuell sieht das katastrophal aus.
Ja. Was noch in La Liga? Es gab das Europa-League-Duell Granada und Villarreal. Das hat Villarreal für sich entschieden. Da mal wieder Gerard Moreno in absoluter Topform.
Dreierpack, Hattrick.
Genau. Und was war es jetzt? 2 Elfmeter davon gewesen. Villarreal ist mit 12 Elfern die Mannschaft mit den meisten Elfmetern in der Liga. Real Sociedad folgt danach mit 9. Ja, und auf der anderen Seite Real Madrid wartet, glaube ich, seit 23 Spieltagen oder so auf einen Elfmeter.
Ist eine Weile her. Moreno übrigens zweitbester Torschütze jetzt. Mit 19 Treffern mit Luis Suarez gleichgezogen. Besser ist nur noch ein Kollege mit der Nummer 10, der beim katalanischen Verein spielt, mit 23 Toren. Der hatte zuletzt richtig viel Bock. Aber Moreno, 19 Tore klingt natürlich geil, aber 9 davon waren Elfmeter. Also das ist schon heftig. Ne? Der kriegt schon Villarreal sehr, sehr viele Elfer zugesprochen. Auch wenn beide Elfer waren, fand ich zumindest. Aber das ist schon eine kleine Anomalie, so viele Elfer bekommen. Also 9 Stück und es sind ja noch, 9 Spieltage, da werden ja noch 2, 3 dazu kommen wahrscheinlich. Also das ist schon krass.
Läuft bei denen, ja. Okay. Dann haben wir soweit das La Liga-Geschehen abgearbeitet. Ich würde zu den Fragen übergehen, oder hast du noch was?
Jo, können wir machen. Sollen wir Barca dann danach machen, so Transfer ein bisschen? Ja, oder? Am Schluss.
Ja, ich glaube, das ist ja jetzt vermischt dann teilweise.
Vermischt,
na gut. Fangen wir an mit dem Daniel, dessen Frage hat man nämlich für unsere Sonderfolge vergessen. Sorry, lieber Daniel, nochmal. Er hat speziell gefragt, oder viele Namen auch genannt, so Adama Traoré, Dani Olmo, Cucurella, Hakimi, so diese ganzen ehemaligen, wie auch Marcos Llorente, würden wir die Darwin zurückholen zu Barca, zu Real? Er hat dann auch nochmal genannt, speziell jetzt als Alba-Nachfolge, ob da für dich ein Gaia in Folge kommt, oder Grimaldo, kenne ich jetzt nicht, oder Cucurella. Fang du ruhig an.
Grimaldo war bei Barca B, ist dann zu Benfica Lissabon gewechselt und seitdem spielt er dort immer noch ziemlich gut. Ist ein offensivstarker Linksverteidiger, und gefällt mir persönlich sehr. Also ich fand es schade, dass er abgegeben wurde. Wie so oft natürlich, Talente gibt es en masse bei Barça B und in der U19. Dementsprechend nicht jeder kann es in die erste Mannschaft schaffen. Manche sind halt ungeduldig und wechseln, manche warten eben und schaffen es und manche schaffen es halt nicht, weil sie auch nicht gut genug sind. Da ist es natürlich schwierig, du kannst dich jeden halten. Im Nachhinein finde ich, würde ich mich freuen, wenn Barça mal auf ihn blickt, aber irgendwie machen sie das nicht. Also warum auch immer, der bringt gute Leistung, ist sehr offensiv stark, hat einen brutal geilen linken Fuß. Also schießt auch Freistöße, seine Flanken sind echte Fackeln, ist technisch stark, gut im Zusammenspiel. Also mir persönlich gefällt er, wann immer ich Benfica irgendwie sehe, schon gut, aber irgendwie, warum auch immer, hat ihn Barça nach wie vor nicht als Alba-Nachfolger oder Backup auf dem Zettel, was ich schade finde. Ansonsten Cucurella, den hätte man easy behalten können, da hat Barca für mich einen Riesenfehler gemacht, der wurde ja auch verschenkt, mehr oder weniger.
Ja.
Völlig unnötig, fand ich. Also für Junior Firpo geben sie, keine Ahnung, zwischen 19 und 25 Millionen aus und sie haben Cucurella ja schon und den konnten sie ja von Eibar für was, 2 oder 4 Millionen zurückkaufen und haben ihn dann aber einfach wiederverkauft für 6 Millionen an Getafe. Total bescheuerte Deals sind das. Hättest ihn einfach behalten können, hättest jetzt ein Backup umsonst.
Eigentlich ja.
Aber unterm Strich, glaube ich, hat er nicht die Klasse Cucurella, um wirklich der Nachfolger zu werden. Also da sehe ich ihn nicht gut genug. Sondern er hat eher so Getafe-Niveau oder von mir aus vielleicht für eine Mannschaft, die ein bisschen besser ist. Von mir aus
Europa League.
Ja, irgendwie so eine Europa League-Mannschaft oder so. Aber Barca, also als Alba, als Starter bei Barca auf links sehe ich ihn insgesamt nicht, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Ich hatte ja, glaube ich, schon öfter mal verlauten lassen, für mich ist so Marcos Llorente einer der schmerzvollsten Abgänge der letzten Jahre, weil ich ihn auch aus der Jugend kenne. Man konnte natürlich auch nicht vorhersehen, dass er so eine Explosion, so eine Steigerung nochmal macht bei Atletico, aber ihn, ja, würde ich, glaube ich, schon auch zurückholen. Ich habe vorhin gesagt, Hakimi und Reguilón sind so meine Träume, Wünsche für die Zukunft. Reguilón könnte ich mir guten Konkurrenzkampf mit Mondi vorstellen und ja, Carvajal ist jetzt auch 29, glaube ich, sehr verletzungsanfällig. Zumindest, dass vielleicht ein Hakimi dann im Jahr 2023 oder 2022 kommt und da dann eben, wenn er auch in der Serie A mehr das Verteidigen gelernt hat, dass er da die Zukunft auf der rechten Seite ist, egal ob das Rechtsverteidiger ist oder Rechtsaußen im 3-5-2. Ja, das wären so die mir einfallen. Fran Garcia bin ich ein großer Fan, der ist an Rayo Vallecano ausgeliehen, auch ein Außenverteidiger. Aber ansonsten bin ich jetzt keiner, der groß sagt, ein Sarabian, Oscar Rodriguez oder was, Jesse hat wieder getroffen jetzt für Las Palmas das erste Mal. Da reicht halt meistens die Klasse leider nicht. Das sind alles, außer vielleicht Jesse, gute Jungs. Aber für Real Madrid reicht das da leider nicht immer, zumindest bei den offensiven Spielern.
Also wenn ich so noch auf die Liste, die Daniel uns geschickt hat, blicke, Adama Traoré hat die Klasse nicht. Ich fand es schade, dass er damals ging, weil er war wirklich eine Wucht. Aber seitdem hat er sich an Muskeln zugelegt, aber spielerisch eher nicht. Gut, Onana, der Torhüter von Ajax, Barca hat halt keinen Bedarf, ne? Deswegen ist er erst was, 28, 29, kann ja noch 10 Jahre bei Barca spielen, dementsprechend, da gibt es keinen Bedarf. Bellerin ist nicht gut genug, nicht mal bei Arsenal, glaube ich, mehr Stammspieler, also da spricht ja auch schon Bände. Ne? Cucurella haben wir genannt, Dani Olmo finde ich interessant, da war Barca angeblich sogar dran, bevor er zu Leipzig ging, war aber, glaube ich, auch zu teuer, aber seine Position gibt es bei Barca nicht so wirklich, also ich finde ihn am stärksten als Zehner, auch als breiter Zehner. Und diese Position, bei Barca so gibt es sie nicht. Und wenn dann überhaupt jetzt im 3-4-3 hat sie halt Messi inne, rechts. Und links spielt sie Griezmann irgendwie. Dementsprechend, ich könnte mir vorstellen, dass Barca so in ein, zwei Jährchen vielleicht wieder an ihm dran ist. Grundsätzlich, weil der hat schon Talent, ist noch jung. Ja. Kann ich mir vorstellen. Aber alle anderen, auch Icardi ist kein Stürmer für Barca. Also passt nicht.
Dann eine große Rückkehr, da hat der Robin gefragt, auch an Dank neuer Gerüchte, Neymar.
Apropos Rückkehr, stimmt so ein bisschen, ja. Also der hätte zumindest schon mal die Klasse für Barca, muss man ja sagen, anders
hat
als
schon das ein oder andere Mal
gezeigt. Hat er schon gezeigt, wenn er fit ist und Bock hat, muss man auch sagen. Beides ist ja nicht immer der Fall. Genau. Ansonsten, da gibt es die neueste Meldung. Dazu gibt es übrigens einen großen Artikel auf Barca-Welt, den ich verfasst habe. Da habe ich so die ganze Thematik zusammengefasst, die ganzen Gerüchte aktuell. Denn angeblich, also ihm liegt ein unterschriftsreicher Vertrag bei PSG vor bis 2026. Angeblich steht er kurz davor, ihn zu unterschreiben und hat er jetzt einen kleinen Sinneswandel. Wie gesagt, angeblich laut Diario Ara, die katalanische Zeitung, die aber normalerweise sehr seriös ist. Also das ist wirklich eine seriöse Tageszeitung, nicht hier Rumor Mill oder so, nicht hier Sportmarker oder wie sie alle heißen, sondern die sind eigentlich schon seriös. Und die schreiben, er hat sich wohl so ein bisschen angeboten oder hat halt dem FC Barcelona zu verstehen gegeben, eigentlich möchte ich doch wieder zurück. Grund, er soll wohl merken, dass Messi doch eher nicht zu PSG wechselt, was der Wunschtraum von Neymar und von PSG war. Und Neymar möchte halt unbedingt mit seinem Kumpel Messi zusammenspielen mal wieder. Und scheinbar merkt er, bei PSG kann ich das nicht. Also soll er wieder zu Barca wollen. Das sind so die Gerüchte.
Gab es ja schon einige hin und her.
Genau, gab es einige hin und her.
So weitergehen.
Die Langform. Laporte
hat bestimmt auch einen entscheidenden Einfluss, was der jetzt da bieten kann. Aber da jetzt nochmal so ein Mega-Gehalt für einen Neymar.
Das ist die Sache. Er ist halt 2022, wenn er seinen Vertrag nicht verlängert, ist er ablösefrei.
22, ja.
Sprich in einer Saison, also in einem Jahr und 3 Monaten oder 2 Monaten. Dementsprechend ist, glaube ich, das schon eine Option. Aber dazu musst du natürlich ihm sagen, hier verlänger nicht. Und er muss das natürlich dann wollen. Aber das ist die einzige Option, die ich sehe. Also Barca kann sich den im Sommer nicht leisten. Auch wenn er jetzt natürlich nicht so teuer sein würde, dadurch ein Jahr Restvertragslaufzeit. Du könntest natürlich PSG unter Druck setzen und sagen, hier
hat Hazard trotzdem noch über 100 Millionen.
Genau. PSG braucht halt kein Geld. Ne? Das ist das eine. Ja. Die Saga wird uns wahrscheinlich, sollte er nicht verlängern, den ganzen Sommer über verfolgen und beschäftigen.
Andere auch.
Aber auch es hängt halt davon ab, verlängert er oder nicht. Ne? So. Ich glaube, er will zurück grundsätzlich, er will mit Messi spielen. Für Messi wäre das natürlich eine tolle Sache oder ein Grund, bei Barca zu verlängern, wenn ihm Laporta irgendwie sagt, du, pass auf, wir versuchen in diesem Sommer Neymar zu holen oder eben spätestens nächsten Sommer kommt er. Ich glaube, das wäre für Messi absolut ein Grund, endgültig zu verlängern, wenn sein Kumpel Neymar zurückkommt. Denn er merkt ja, es geht ja aufwärts mit dem Verein. Ne? Aber grundsätzlich, ich glaube, die Kohle in diesem Sommer ist nicht da. Und sie haben halt auch eine andere Baustelle, auf die kommen wir nämlich jetzt, nämlich die große Mittelstürmer-Baustelle. Und auch da gibt es einen Spieler, der wohl nicht so günstig wäre, sollte man ihn bekommen.
Nicht so günstig, wo sich jetzt Berater und Papa schon mal vorstellig wurden. Wenige Stunden später dann auch in Madrid. Ja. Und nochmal wenige Stunden später hat dann Dortmund mal wieder verkackt.
Ja, so ist es,
Auch nicht so schön, wenn es da immer noch so Unruhe gibt. Aber das ist halt wieder so ein Raiola, glaube ich, Ding. Da werden natürlich auch dann eben die Messer gewetzt und gerasselt. Das sorgt für Aufmerksamkeit und steigert den Marktwert nochmal. Und Barca und Real wären bereit.
Ja. Der macht halt genau das, was er immer macht. Die Vereine, also erstmal die Schlagzeilen bestimmen. Dadurch treibst du den Preis hoch. Du bist ständig in den Meldungen, in den Nachrichten. Ich glaube, ihm gefällt es auch schön, dass er fotografiert wird auf dem Flughafen. Ich glaube, das stört ihn alles andere. Also ich glaube, das gefällt ihm sogar, das möchte er sogar, weil dadurch bestimmt er die Schlagzeilen, treibt den Preis hoch, er kann mit verschiedenen Vereinen verhandeln. Nicht umsonst macht er ja diese Reise nach Spanien, unmittelbar vor einem Ligaspiel, aber auch hintereinander. Also erst nach Barcelona fliegen und direkt weiter nach Madrid. Er weiß ja, was er damit lostritt. Von daher, das ist ein typischer Raiola. Ja, muss man abwarten. Auch da hängt es natürlich davon ab, was will der Spieler. Also sollte der BVB die Champions League verpassen und Haaland sagt ganz klar, du Raiola, hol mich hier raus, ich will nicht länger beim BVB bleiben, dann werden die Spanier hellhörig, die Engländer sowieso. Davor wird es halt schwierig, weil unter 110, 120, 140, 150 kriegst du den halt nicht, glaube ich nicht. Ja.
Würde ich auch Haaland so einschätzen, dass der auch da die Ruhe hat, dass er sieht, in Dortmund entwickelt der sich gut und der weiß auch 2022 und 2023 werden immer noch 10 Top-Clubs ihn zum Multimillionär machen wollen. Ja, das sind halt diese absoluten Weltklasse-Fußballer, die können sich's einfach aussuchen. So ein Luka Jovic, da hat der Real Madrid-Zug vielleicht nur einmal angehalten, da musst du sofort zuschlagen. Aber so ein Haaland, aber klar, Champions League-Qualifikation ist das Ding und wenn das nichts wird, dann glaube ich, könnte da gut was passieren im Sommer. Aber die Spanier sehe ich da, also Barca und Real.
Haben halt kein Geld, ne? Also Barca hat halt gar keine Kohle aktuell. Es würde mich überraschen, denn klar, natürlich nehmen die dann wieder Kohle ein durch
Coutinho-Verkauf.
Nicht mal Verkäufe, sondern auch Prämien, Sponsoren. Irgendwann werden ja wieder Fans höchstwahrscheinlich zugelassen, vielleicht sogar in der Saison 10% oder irgend sowas. Kann ja sein. Museum hat, glaube ich, wieder aufgemacht bei Barca, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß nicht, unter welchen Voraussetzungen. Aber angeblich soll es wieder aufgemacht haben, sprich, da kommt dann ein bisschen Kohle rein und nächste Saison gibt es eine neue Prämie. Also der Verein nimmt schon wieder Geld ein. Aber gleichzeitig hat er diesen Salary Cap, darüber haben wir bei Real Total und Barca will berichtet, wir beide. Ne? Da hat Barca, 35 Millionen dürfen sie weniger, glaube ich, ausgeben nächstes Jahr für Gehälter. Sprich, unabhängig von den Transfers, wie sollst du einem Neymar, Haaland oder wie auch immer heißt, irgendwie 20, 30 Millionen im Jahr zahlen können an Gehalt, wenn du die Gehälter senken musst? Mhm. Also das allein ist halt einfach schwierig, weil das halt eine, ja, die Regularien La Liga sind, die du einhalten musst scheinbar. Also schwierig.
Ja, sehr schwierig sehe ich das, hat auch der Leander gefragt bezüglich Haaland, und Leander hatte auch hinsichtlich eines möglichen Mbappé-Verkaufs bei Paris gefragt, sollte Mbappé jetzt doch nicht verlängern wollen, ob dann PSG irgendwie nervös wird, das kann ich mir schon gut vorstellen, aber auch da ist es wie bei Haaland, es hängt nur vom Spieler ab, sollte jetzt... Also eigentlich ist beides denkbar. Wenn Paris doch die Champions League gewinnt, dann ist seine Mission erfüllt. Dann will er sagen, jo, jetzt den nächsten Schritt machen. Ich will Weltfußballer werden. Das wird man am besten in Madrid natürlich.
Naja.
Paris jetzt gegen Bayern wieder ausscheiden, hat er vielleicht auch dann die Schnauze voll und will seinem Jugendclub noch ein bisschen Geld geben. Auch sein Vertrag läuft ja 22 aus wie Neymar. Also da könnte schon was passieren. Aber dann hat, glaube ich, Paris immer noch genug Kohle, um doch irgendwie Messi ein mega, 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 mega Angebot zu machen.
Ich stelle eine These auf. Wenn PSG gegen Bayern rausfliegt jetzt, und das ist ja alles andere als ausgeschlossen, auch wenn Lewandowski fehlt, ne? Aber Bayern ist ja trotzdem ein bisschen der Favorit, finde ich. Wenn die, also PSG da rausfliegt, haben dann Neymar und Mbappé Bock, ihre Verträge zu verlängern? Ich glaube eher nicht, denn die merken, hoppla, ne? Viertelfinal aus. Wieder die Champions League nicht gewonnen, nicht mal weit gekommen, Viertelfinale ist ja nicht annähernd.
In der Liga läuft es nicht gut.
In der Liga sind sie Zweiter oder Dritter aktuell. Neymar hat ja übrigens wieder am Wochenende rot bekommen, war wieder schlecht drauf. Also die Stimmung bei ihm ist auch eher nicht so toll. Wenn die gegen PSG ausscheiden, verlängern sie beide nicht und wollen weg. Und dann hast du als Barca und Real die große Chance, die beiden zu holen, wenn du es möchtest. Und das Real Mbappé möchte, steht ja außer Frage.
Ja,
ob Barca Neymar möchte, weiß ich jetzt nicht, aber...
Ja, Real könnte schon auch was bieten. Real wird auch viel verkaufen im Sommer. Da ist dann auch wieder Bale und Isco.
Bale, der kommt zurück zum Golfspielen.
nee, den kriegen wir schon noch irgendwie 12 Millionen. Juhu.
Von wem?
Ceballos, Mayoral, Vallejo, da wird schon noch viel passieren. Und in der Summe wird da schon irgendwie ein Mbappé theoretisch möglich sein. Aber ich kann es mir noch nicht wirklich vorstellen. Es ist auch für Real eine schwierige finanzielle Situation. Aber klar, du sagst es, Mbappé ist das Ziel, der Wunsch von Perez. Das würde er sich nicht nehmen lassen, der Florentino.
Also doch Mbappé statt Haaland. Oder beide, oder?
Das sowieso.
Achso, doch
so. Im Idealfall beide, aber Mbappé ist die Nummer eins.
Ja, okay. Weil beide kann ich mir nicht vorstellen. Also es geht finanziell einfach nicht. Du kannst nicht in Corona-Zeiten, sagen wir mal, 120 und 150 ausgeben für zwei Spieler. Das, glaube ich, geht nicht mehr. Egal, wie der Verein heißt. Also das kann, glaube ich, kein Verein tun. Gut, Man City kann Gelder erfinden, ne? Sponsorengelder, aber auch die können das, glaube ich, nicht machen oder werden das nicht machen. Abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass die Spieler da unbedingt hinwollen. Ne? Die wollen einfach, also die beiden, glaube ich, wollen eher nach Spanien, würde ich jetzt schätzen. Ja. Wobei, gut, man muss natürlich sagen, Haaland hatte History bei Man City, ne? Sein Vater hat bei City gespielt. Es gibt auch ein Foto von ihm als Kind, da hat er ein City-Trikot. Aber ich glaube, wenn die beiden Angebote haben von City, PSG, Barca, Real und von mir aus Man U, tendieren beide nach Spanien.
Ja, zumindest die beiden. Jeder andere sehr gute Spieler wie so ein Sancho würde eher die reiche Premier League, glaube ich, auch bevorziehen. Aber ja,
ich glaub,
die beiden sind nun mal was anderes.
Das wäre halt spannend, ne? Künftig. Bei den einen Mbappé, bei den Blancos und bei den Blaugrana, Neymar und Haaland. So ein bisschen, lassen wir mal ein bisschen hier FIFA Fantasy spielen. Ja.
Spannend. Sehe ich noch nicht, aber gut, das. Laporta wird ja auch irgendwie nochmal einen neuen Sponsorendeal abwimmeln und mit seinem Kumpel in der einen Bank nochmal irgendwie neuen.
Wahrscheinlich,
irgendwie. Das ist natürlich alles irgendwo möglich.
Ja. Und wenn dann, wie gesagt, 2022 gibt's Neymar umsonst und Haaland für schlanke 75, und das ist, wäre ein Schnäppchen, machen wir uns nichts vor. Natürlich kommen diese unfassbaren Handgelder dazu, die Raiola will, angeblich will er 20 für sich, 20 Millionen, 20 für den Vater.
Das will der Zavi auch.
Geisteskrank, wenn man ehrlich ist. Ja. Aber er kann sich halt erlauben, das zu verlangen. Er weiß halt, er findet, oder selbst wenn er keine 20 kriegt, kriegt er halt 15 oder so. Das wird er kriegen. Nichtsdestotrotz, die Ablöse ist halt 75. Das muss jeder Verein der Welt, der irgendwie ein Kleingeld hat, muss das versuchen zu machen. Ne? Also jeder Top-Verein, Haaland für den Betrag 2022 zu holen.
Absolut, absolut. Okay, Transfers haben wir dann auch. Wir haben noch vom letzten Mal oder wie sage ich, der Gabriel Hageneder, unser Zuhörer, hat mal untersucht, wie wir so tippen. Erstmal jetzt dieser Spieltag, es steht erstmal noch gleich, 2-2, war nicht so erfolgreich, macht 132-122 für dich. Und er hatte mal so sich angeschaut, wie so die Tendenzen sind. Du hast ja gesagt, du tippst Valencia immer ziemlich schlecht. Und was tippst du denn, was die Mannschaft ist, die du am häufigsten richtig tippst und was die Mannschaft ist, die du am häufigsten falsch tippst?
Ja, wie gesagt, Gefühl sagt ganz klar, Valencia, die am häufigsten falsch, bin ich mir sicher, und am häufigsten richtig muss eigentlich Barca sein.
Ist beides richtig, ja. Nur 21% der Valencia-Spiele hast du richtig getippt, aber 64% der Barca-Spiele.
Real müsste ich auch oft richtig haben. Weil, glaube ich, habe gefühlt 10-mal 2-0 getippt.
Und 61% mit Elche auf Platz
2. Elche habe ich hier stark.
Ja.
Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Okay.
Ich habe am häufigsten Celta richtig. 68%, dann auf dabei, Platz 2, 57% Atletico und Real.
Dabei sind die so schwer zu tippen, weil die so launisch sind,
Celta. Ja, ne? Wenn man ein richtiger Experte ist.
Ach so.
Meine schlechtesten Teams sind dafür
Barca.
Getafe habe ich nur 25%. Nee, wundert mich jetzt auch. Hätte ich jetzt auch gedacht, dass Barca vielleicht dabei
weil ist. Weil du immer Wunschtipps abgibst. Du tippst immer gegen Barca, weil du hoffst, dass sie dann Punkte lassen.
Aber mittlerweile habe ich da gelernt, 4-0 auch heute getippt für Barca.
Ja.
Also da nochmal vielen, vielen Dank an den Gabriel. Mhm. Vielen, vielen Dank
auch. Haben wir das geretweetet? Können wir eigentlich mal retweeten, ne?
Ich glaube, wir haben es noch nicht.
Das kann ich.
Machen wir mal.
Kann ich nochmal machen dann später, ja.
Wenn die neue Folge draußen ist. Vielen, vielen Dank auch wie immer an unsere jetzt 63 Patreons mit natürlich viel mehr aus Team Nils Madridistas dabei. Noch ein kleiner Hinweis. Ich hatte jetzt im Hinblick auf Liverpool ein Interview mit einem Liverpool-Experten, das ist der Alexander Tanasic aus Wien. Da spiele ich gleich einen kurzen Ausschnitt ein, was der gesagt hat. Das habe ich sowohl verschriftlicht, aber weil auch er mir ein paar Fragen gestellt hat, könnt ihr euch auch die halbe Stunde selbst anhören. Den Artikel stelle ich hier irgendwie in die Description dazu, gibt es aber auch auf Real Total. Also hört euch erstmal an, was er da gesagt hat.
Man merkt jetzt auch wieder, dass ein bisschen Stabilität reingekommen ist. Eigentlich geht es aktuell nur noch darum, sich nächstes Jahr wieder für die Champions League zu qualifizieren, egal wie. Und die Königsklasse selbst ist eigentlich so jetzt mal mehr oder weniger so ein kleines Zuckerl, oder wenn man so sagen möchte, so ein kleines Plus. Ja. Mhm. Wenn man es schafft, ist gut, wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm.
Das und noch mehr vom Gespräch zwischen Alex Tanasic und mir könnt ihr euch anhören oder lesen auf realtotal.de. Ich hatte jetzt am Wochenende auch Post bekommen von Real Madrid, da ein kleines Unboxing-Video gemacht in der dritten Halbzeit. Was da drin war von der königlichen Post, könnt ihr euch auf dem Realtotal-YouTube-Kanal anhören. Das war ja irgendwie gar nicht so königlich. Aber gut, schaut es euch selbst an. Hast du noch was?
Ja, du hast auch Post von mir bekommen.
Ach ja,
ja
Verpackungsmaterial.
Das hat jetzt gedauert, ne?
Ja. Was kam denn da? Du hast ja sogar Eillieferungen selbst vorbeigekommen. Ja, hat man nicht mal wieder gesehen.
Richtig.
Ja, Verpackungsmaterial ist endlich da. Die Tassen können jetzt in die, wie sagt man?
Verschickt werden.
Verschossen werden.
Verschickt werden. Also
in den Orbit.
An unsere Patreons, die Ansage gab es schon in der Sonderfolge, für Patreon-Only-Folge. Da haben wir erklärt, warum wir auch so lange auf diese Tassen warten, beziehungsweise warum ihr, liebe Hörer, so lange auf die Tassen wartet. Da gab es Probleme mit dem Druck. Wir haben 50 Stück bestellt. Es kamen 50 Stück, aber circa 25 davon, da war unser Logo komplett verwaschen, verschwommen, mussten wir reklamieren. Ja, jetzt ist in Bayern aktuell Corona-mäßig ziemlich schwierig, da irgendwas zu machen, weil alle Läden haben zu seitdem. Dementsprechend, haben nur 25 Tassen, die anderen 25 kommen bis heute nicht und auch Verpackungsmaterial kam bis eben letzte Woche nicht. Jetzt ist es endlich da, sprich, die 25 Tassen, die wir haben, können wir jetzt immerhin endlich rausschicken. Passiert jetzt die Woche, also ihr kriegt ein verspätetes Ostergeschenk, liebe Patreons, diejenigen, die eine wollen, beziehungsweise in der entsprechenden Kategorie sind natürlich. Wer sonst eine Tasse möchte, schreibt uns bitte. Schreibt uns bei Patreon oder schreibt uns bei Twitter, Instagram, eine DM, ne, eine Privatnachricht oder an, wie ist die E-Mail? tikitakapod@gmail.com. Da könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr kein Patreon seid, trotzdem eine Tasse wollt oder eben nur diese Tier 1 Patreon seid, wo es keine Tasse gibt, ihr trotzdem eine wollt, dann schreibt uns bitte. Immerhin 25 haben wir jetzt schon mal. Wann die anderen 25 kommen, ist noch nicht abzusehen, aber die 25 gehen jetzt eben raus. Dementsprechend meldet euch, wenn ihr eine wollt, oder ihr bekommt sie jetzt sowieso, diejenigen, die eine verdienen quasi. So.
Genau.
Das war es dann von mir. Ich glaube, das war es von uns. Eine Stunde was? Oh. 13 circa, 12 ungefähr. Ja. Volle Folge, wie du es immer sagen würdest.
Ja, volle Folge hier. Der Immanuel applaudiert uns nochmal für die Folge. Vamos. Schewas.
Schewas.
Ja. Video gibt es, wie gesagt, auf unserer Twitter-Seite.
So, und dann gibt es noch eine Sonderüberraschung, habe ich gehört, die Woche.
Was ist
ja, nicht? Richtig.
Hättest du auch wieder Klassiko-Vorschau. Oh, es ist ja wieder Klassiko am Samstag. Oh,
nächstes.
Erstmal Liverpool überleben.
Genau, fast vergessen. Nils hat gar keinen Bock, ja. Völlig zu Recht auch. Wer will schon gegen dieses Barca aktuell spielen? Ich würde es auch nicht wollen als Real Madrid. Nichtsdestotrotz, Samstag, großer Klassiko-Day. Dementsprechend bietet sich es natürlich an, weil das hätte den Rahmen dieser Folge gesprengt. Plus macht ja keinen Sinn, über einen Klassiker zu reden, wenn weder Barca gespielt hat in der Liga noch das Champions League-Spiel von Real absolviert ist. Also gibt es einen Klassiko-Quickie von uns für euch am voraussichtlich Donnerstag. Abend. Nehmen wir auf, irgendwann im Laufe des Tages auch da Social Media im Blick haben. Da gibt es eben die Info, wann die Folge rauskommt, beziehungsweise ja, dürft ihr uns jetzt schon Fragen zum Klassiko stellen, falls ihr jetzt schon welche habt. Bis Donnerstag bitte, entweder über Patreon für die Patrons oder eben ja auch so auf anderem Wege. Und dann nehmen wir eine kleine Folge auf. Die wird, glaube ich, nicht so brutal lang wie jetzt die aktuelle, aber es gibt bestimmt wieder reichlich zu besprechen am Donnerstag.
Meinst du, ja. Ja, erstmal ist Barca heute Abend noch dran, 21 Uhr gegen Real Valladolid, dann am Dienstag eben 21 Uhr, Real empfängt Liverpool. Da Topspiele und dann hören wir uns am Donnerstag wieder. Dann Samstag Klassiko.
Gut, bis dann. Hasta la próxima.
Ciao, ciao. Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.